Allmächtiger Vater, ich danke dir, dass ich hier vorne stehen darf und meinen Geschwistern das Wort zu predigen. Gott, ich bitte dich, sei mit mir und führe mich durch deinen Heiligen Geist, denn ich erkenne, dass ich nichts weiß, Gott, und dass ich voll und ganz von dir abhängig bin und von deinem Heiligen Geist, der die Dinge eingibt und die Sachen zeigt in der Heiligen Schrift, die für uns relevant sind. Bitte lass mich predigen, nicht aus meinen Worten, sondern dass du mich führst durch deinen Geist, und das bitte ich dich im Namen deines Sohnes Jesus. Amen. Amen. Wir haben ja vorhin von Dieter einen Psalm gehört, Psalm 103, geschrieben von einem König Israels, wie die meisten Psalmen, von König David. Und ich wollte heute auch einen König näher betrachten aus dem Alten Testament, und zwar den Vorgänger von David, König Saul, mit der Frage, wie viel von König Saul steckt in uns? 1. Samuel, Kapitel 9, zeigt, wie Saul ausgewählt wurde von Gott, weil die Israeliten einen König wollten. Es war ein Benjaminiter, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, schöner Mann, und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er. Eines Hauptes länger als alles Volk. Also, der schönste Israelit wurde gewählt, um König zu werden. Und er war ein Kopf größer als alle anderen. Das ist das erste Mal, dass gezeigt wird hier, wo Saul gezeigt wird, wo er beschrieben wird, und er wurde so zum König erwählt. Er war der Erste, der König war in Israel. Einige Kapitel später kommt einer der vielen Befehle an Saul von Gott durch Samuel, dem Propheten, wo Gott sagt, so zieh nun hin und schlag Amalek, und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Ein Befehl von Gott. Und Vers 9 und 11 wollte ich nur vorlesen. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken, was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zum Herrn die ganze Nacht. Das ist eigentlich kurz zusammengefasst die Geschichte von König Saul. Er wurde auserwählt von Gott, zum König gemacht. Er hatte einige Befehle bekommen von Gott. Er hat vorhin schon gesündigt, aber das war vielleicht noch so, dass man darüber hinwegblicken konnte. Und dann ist es eben so weit gegangen, dass Gott einen Befehl an ihn gegeben hat, diesen Amalek auszurotten und alles, was zu ihm gehört. Und Saul macht es bis zu einem gewissen Punkt und sagt, okay, aber das Beste holen wir heraus und das behalten wir uns. Und daran wird der Bann nicht vollstreckt, daran wird der Befehl Gottes nicht mehr vollstreckt. Und ich frage mich, wie viel, wenn man heute einen Christen ansieht, wie viel von König Saul steckt da in uns? Dass wir Gott gehorsam sind und die Dinge machen, die notwendig sind, aber ab einem gewissen Punkt werden wir ungehorsam. Behalten uns Dinge für uns zurück, opfern unser Leben Gott nicht mehr. Sagen nicht 24 Stunden bin ich Christ, sondern vielleicht nur 16 oder 18 Stunden. Aber ein Teil meines Lebens gehört mir, ein Teil behalte ich zurück. Das möchte ich haben. Ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen Saul und David gewesen, dass David sein Leben hingegeben hat und deswegen zum Vorbild geworden ist für viele Christen und Saul eben das nicht gemacht hat. Saul war nicht jemand, der einen Befehl von Gott bekommen hat und ähnlich wie Jona zum Beispiel in die völlig andere Richtung läuft und sagt, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben, diesen armen Amalek kann ich nichts antun. Das möchte ich nicht, sondern er war eben gehorsam. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Eigenwilligkeit wird die Sünde von Saul beschrieben. Eigener Wille. Wir kennen das. Wir haben einen eigenen Willen und diesen eigenen Willen wollen wir umsetzen. Das hat Saul auch gemacht. Deswegen ist er von Gott verworfen worden. Er hat nicht mehr nach ihm gefragt, er hat nicht mehr nach Gottes Willen gefragt. Es ist ihm nicht im Herzen gelegen, sondern er hat gesehen, was gut und schön ist, was wertvoll ist, was Geld gebracht hat. Das hat er sich für sich behalten. Samuel, der Prophet, sprach zu Saul, der fix und fertig darüber war, dieser Samuel, dass Gott Saul verworfen hat. In Vers 22. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und am Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist über Israel. Wenn man in die Offenbarung schaut, da gibt es 7 Sendschreiben an 7 verschiedene Gemeinden. Da habe ich mir jetzt eine Gemeinde rausgesucht. Ich sage nicht, die jetzt mit unserer Gemeinde hier vergleichbar ist, aber doch, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht so werden wie die Gemeinde in Laodicea oder dass wir nicht Ähnlichkeit damit haben. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach du, dass du doch kalt oder warm wärst. In meinem persönlichen Leben kann ich sagen, ja, es ist so. Ich bin nicht kalt, nicht warm. Ich bin nicht völlig ungeistlich. Aber doch brenne ich nicht für Gott von ganzem Herzen. Und ich denke, dass ich dieses Problem von mir mit vielen von euch teilen kann. Bin ich wirklich bereit, für Gott wie David einzustehen? Bin ich bereit, immer wieder alles, mein ganzes Leben hinzulegen? Fragst du dich das auch? Bist du bereit, Gott von ganzem Herzen zu lieben, zu dienen und alles zu geben, was du hast, an nichts festzuhalten, nichts wichtiger zu erachten in deinem Leben als die Beziehung mit Gott? Du sagst, das reicht mir. Wenn ich dich habe, das reicht mir. Ich brauche meinen Computer nicht. Ich brauche das Fernsehen nicht. Ich bräuchte ja nicht einmal Arbeit. Das reicht mir, die Beziehung mit dir. Haben wir den Mut? Wahrscheinlich, ja. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Jetzt kommt's, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tu Buße. Und das ist auch ein Unterschied zwischen Saul und David gewesen. Saul, der ist einfach erwählt worden zum König. Und schwupps, er war's. Von heute auf morgen war er König über Israel. David hat einen Prozess durchlaufen, bis er König geworden ist. Saul hatte wahrscheinlich gar nicht die innere Reife, um das anzunehmen. David hat viele, viele, viele Schmerzen schon einmal ertragen müssen, bis er überhaupt ins Königsamt gekommen ist. Das heißt, er hatte eine innere Festigkeit, hatte eine Stabilität, er konnte Dinge widerstehen. Er hat genauso gesündigt, weiß die Sünde von Bathsheba und weiß, was er da getan hat, nur hat er es eingesehen. Und er hat die Sünde bekannt und ist damit wieder zum Vorbild geworden für viele Christen. Wenn du sündigst, bekenne sie, bring das ans Licht, bereue, du Buße, kehr um und Gott wird dir vergeben. Es gibt eine Bibelstelle, der Gott sagt, ich lasse mich von denen finden, die mich nicht suchen. Als ich die gelesen habe, habe ich sofort aufgezeigt, ja. Da gehöre ich dazu. Ich war so einer. Ich habe Gott nicht gesucht und trotzdem habe ich ihn gefunden. Ich bin von heute auf morgen Christ geworden. Aber ich hatte keine innere Reife, das anzunehmen, das umzusetzen in die Tat. Das heißt, um reif zu werden, brauche ich Schmerzen. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Und wir Menschen haben die Tendenz, dass wir Schmerzen aus dem Weg gehen, dass wir Herausforderungen aus dem Weg gehen, dass wir eher das Gute haben wollen und wenn Schlechtes kommt, preisen wir Gott zumindest nicht dafür, sondern meistens klagen wir ihn an dafür, dass uns Schlechtes widerfährt. Aber dass genau das Schlechte, dass herausfordernde Dinge notwendig sind, damit wir reifen, damit wir fest werden, damit wir als Christen wachsen, sieht man in diesen Momenten so oft nicht. Es gibt eine Anweisung im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander. Mit Psalmen, Lobgesängen und so weiter. Das heißt, das Reich, das Wort Christi, das Wort Gottes soll unter uns wohnen. Und wir sollen einander lehren. Es gibt nicht einen Lehrer, der sagt, wie es sein soll, dann machen wir eine Prüfung, die bestehen wir und gehen wieder nach Hause. Sondern wir sollen einander lernen. Mal hat jemand eine Erkenntnis, dann hat der nächste Bruder eine Erkenntnis, dann hat eine Schwester eine Erkenntnis und damit soll gelehrt werden. Man soll sehen, okay, hier beim Lebensstil ist vielleicht etwas nicht in Ordnung oder aber Hilfe mit anderen Bibelstellen. Aber das müssen wir tun. Wir müssen die Bibel untereinander lernen, lehren. Wir müssen untereinander uns ermutigen mit dem Wort Gottes, das wir haben. Denn das Wort Gottes, Hebräer, Kapitel 4, Vers 12, damit wollte ich die Predigt heute beenden. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes bringt so vieles heraus. Das Wort Gottes ist für uns eine Richtschnur und Lebenselixier. Wir brauchen es, wie das Brot zum Essen, wie Wasser zu trinken. Genauso brauchen Christen, eigentlich alle Menschen, das Wort Gottes, um leben und überleben zu können. Und das sollten wir uns aufschreiben, hinter die Ohren schreiben, dass wir untereinander das Wort Gottes brauchen. Amen.